Sie schreiben ja einen Beitrag für die republikanischen Anwältinnen und Anwälte, die Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren sei von unnötigen Ängsten geprägt. Welche Ängste meinen Sie konkret und warum sind diese Ängste unbegründet?
Also ich bin schon lange in der Initiative AfD-Verbot jetzt aktiv und bei öffentlichen Veranstaltungen und in Debatten gab es immer wieder Rückmeldungen oder Fragestellungen. Ja, das ist ja alles richtig, was Sie sagen, Herr Jung, oder was du sagst mit dem AfD-Verbot. Aber was, wenn es schief geht? Und ich habe dann mich irgendwann mal hingesetzt und mir überlegt, welche Ängste, dass es schief gehen könnte, sind eigentlich geäußert worden. Habe im Netz ein bisschen recherchiert und habe dann versucht, das zu kategorisieren. Und dazu habe ich dann etwas geschrieben. Und
welche Ängste? Ja. Welche Ängste meinen Sie?
Also, es gibt einmal eine häufig geäußerte Angst, das Verfahren könne beim Bundesverfassungsgericht scheitern. Da wird schon nicht differenziert betrachtet, was eigentlich mit Scheitern gemeint ist. Ein Antrag beim Bundesverfassungsgericht kann scheitern, wenn er von vornherein unzulässig ist. Wenn Sie oder ich privat einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen würden, die AfD solle verboten werden oder ein solches Verfahren solle eingeleitet werden, wird er nach der Gesetzeslage von vornherein als unzulässig abgelehnt, weil Privatpersonen nicht berechtigt sind, auf so ein Parteiverbot hin Anträge zu stellen.
Genau, und wenn jetzt der Bundestag oder der Bundesrat oder die Bundesregierung ein solches Verfahren einleiten, dann kann das ja auch scheitern, wie ja die zuletzt das Verbotsverfahren um die NPD gezeigt hat.
Also ja, grundsätzlich ja. Aber erstmal ist ja die Frage, geht das Bundesverfassungsgericht überhaupt formell in ein Prüfverfahren? Das ist das, was ich die erste Stufe nenne. Also wenn der Antrag von einem der Staatsorgane, die dafür berechtigt sind zur Antragstellung, wenn dieser Antrag gestellt wird und einigermaßen schlüssig begründet ist, dann eröffnet das Verfassungsgericht ein Hauptsacheverfahren. Das kann sich dann hinziehen. Da werden Beweise erhoben. Da kann das Verfassungsgericht von Amts wegen Sachverständige hören und so was. Und natürlich kann auch auf der Stufe ein Verfahren in Anführungszeichen scheitern. Aber wenn die Richterinnen und Richter zu dem Ergebnis kommen, also die Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der AfD sind nicht begründet, dann ist das doch eher ein Gewinn für die Demokratie.
Inwiefern ein Gewinn?
Als Verlust. Bitte?
Inwiefern ein Gewinn, wenn dann doch die AfD weiterhin ihre menschenverachtende Politik forttreiben darf?
Ich bin wie wahrscheinlich viele andere überzeugt, wenn eine menschenverachtende, also ich sag mal Menschenwürde missachtende Politik die AfD prägt, dann wird sie auch verboten werden, weil das Gebot der Menschenwürde ist eines der Kernelemente der Verfassung und das hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung zum NPD-Verbot ja auch entwickelt, dass es drei Kernelemente gibt und der nachgewiesene, belegbare Verstoß gegen eines der drei Kernelemente führt zur Bestätigung der Verfassungswidrigkeit.
Dem könnte man aber jetzt doch entgegenhalten, dass gerade letzte Woche das Verwaltungsgericht Köln in einem Eilverfahren entschieden hat, dass die AfD vorläufig, ist es ja ein Eilverfahren, nicht als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden darf. Welche rechtliche Tragweite hat dieser Beschluss aus Ihrer Sicht?
Ja, die rechtliche Tragweite besteht schon darin, dass wir uns da um völlig unterschiedliche Kriterien, über unterschiedliche Kriterien unterhalten, nämlich die Frage der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch ist eine rein verwaltungsrechtliche, behördeninterne Einstufung beim Verfassungsschutz. Und das Verwaltungsgericht Köln hat nicht entschieden über die Frage, ob die AfD verfassungswidrig ist oder nicht, sondern nur, ob die Einstufung als gesichert extremistisch, rechtsextremistisch aktuell ausreichend begründet worden ist. Das Verwaltungsgericht Köln hat ja ausdrücklich gesagt, es gäbe starke Anhaltspunkte dafür. Aber die hätten sich eben aus der Sicht der Richter noch nicht verdichtet zu einem Gesamtbild der Verfassungswidrigkeit der AfD.
Und wenn ich es richtig im Blick habe, geht es ja beim Verwaltungsgericht Köln um die Einstufung der Bundespartei. Und das Bundesverfassungsgericht wäre ja durchaus berechtigt, selbst wenn es dann in der Bundespartei dieses nicht verbieten würde, zumindest regionale Ableger der Partei, also in den Landesverbänden, diese zu verbieten.
Ja, genau. Das ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz, in Verbindung mit dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, also Paragraph 46 Absatz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Da steht es drin, dass die Feststellung der Verfassungswidrigkeit auf einen rechtlich oder organisatorisch selbstständigen Teil einer Partei beschränkt werden kann. Beispielsweise auf die AfD-Jugendorganisation, die ja gerade vor kurzem neu gegründet worden ist, oder aber auch auf einen Landesverband der AfD. Und es gibt ja 5 Landesverbände, die von den Landesverfassungsschutzämtern bereits als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden sind.
In Ihrem Beitrag für den RAV legen Sie nahe, dass das Risiko eines Scheiterns ja überschätzt wird. Worauf stützen Sie diese Einschätzung, insbesondere wenn wir berücksichtigen, eben wie Sie ja vorhin schon ausgeführt haben, wie hoch das Bundesverfassungsgericht die Anforderungen an ein Verbot einer Partei hängt?
Also, ich sage mal, das Scheitern auf der ersten Stufe, also das Risiko sehe ich als gering an, wenn das wenn ein Antrag gestellt wird, kann man den schlüssig begründen. Davon bin ich überzeugt. Und dann kommt die Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht. Die Hürden sind in der Tat hoch, aber da bin ich Optimist und sage, wenn das ausreichend belegt ist mit der Verfassungswidrigkeit, dann wird das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung auch treffen und sagen, ja, wir müssen die AfD als verboten erklären. Sie wissen vielleicht, dass die Hürde nochmal intern in dem Senat des Bundesverfassungsgerichts relativ hoch ist. Man braucht für ein Verbot von den 8 Richterinnen und Richtern 5, die dafür sind. Also das reicht noch nicht mal eine einfache Mehrheit. Der Schutz der Demokratie, dass man auch ein Risiko mal eingehen muss und sagen muss, wenn wir überzeugt sind, ich sag mal wir aus der Kampagne oder andere, ein Gremium des Staates, dass ein Verbotsverfahren einen Sinn macht überhaupt, dass das schlüssig begründbar ist, dann muss man das versuchen. Und dann ist das ein Gewinn für die Demokratie, egal wie das Verfahren ausgeht. Und man wird ja auch sagen müssen, die AfD wird sich weiterentwickeln. Wenn ein Verbotsverfahren eingeleitet worden ist, könnte sie sich weiter radikalisieren. Das ist die eine These. Sie könnte aber auch mit Blick auf das drohende Verbot, ein möglicherweise drohendes Verbot, bestimmte inhaltliche Positionen so weit abschwächen, dass es für ein Verbot nicht mehr reicht. Und das wäre auch ein Erfolg für die Demokratie, wenn Sie so wollen.
Besteht aber nicht real die Gefahr, wenn wir jetzt von einmal einem erfolgslosen Verbotsantrag ausgehen, dass die AfD sich letztlich, aber auch schon überhaupt mit der Einleitung eines solchen Verfahrens als Opfer staatlicher Repression inszenieren würde, mit möglicherweise ja massiver Mobilisierungswirkung?
Ja, dieses Narrativ gibt es ja schon lange. Aber die AfD inszeniert sich ja, ich sag mal, mindestens seit 10 Jahren permanent als Opfer. Das ist ja keine neue Rolle, in die sie geriete. Und wenn ein solcher Verbotsantrag gestellt würde, dann wird es einmal einen großen Auftrieb in den Medien geben, wo die AfD sich nochmal inszeniert und sagt, wir sollen als politische Opposition verboten werden. Was rechtlicher Blödsinn ist, weil es geht nicht um die Opposition, sondern es geht um die politischen Inhalte der AfD. Ja, und dann, wenn der Antrag gestellt ist, läuft das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht seinen geordneten juristischen Gang. Und dann hat das Verfahren auch keinen großen Nachrichtenwert mehr. Also da wird nicht eine permanente Opferinszenierung drauf gestützt werden können.
Das waren jetzt eher dann so formale Geschichten, die wir bis jetzt behandelt haben. Gehen wir mal zu der aktiv-kämpferischen Haltung, die ja das Bundesverfassungsgericht fordert für ein Parteienverbot. Reicht aus Ihrer Sicht das bisher bekannte öffentliche Material aus, um diese aktiv-kämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung nachzuweisen? Oder wird hier eher der politische Wunsch nach Verbot der AfD mit juristischer Realität verwechselt?
Also da bin ich die falsche Auskunftsperson, um, ich sag mal, die Gesamtlage der Materialien beurteilen zu können. Aber es gibt ja verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, die Materialien sammeln und gesammelt haben. Und wenn aus diesen Organisationen gesagt wird, ja, da gibt es so unendlich viel, was sich verdichtet hat und verdichten lässt, dann macht mich das optimistisch. Natürlich muss man diese aktiv-kämpferische Haltung der AfD mit Fakten unterlegen können. Und da ist dieses Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz vom Mai 2025 vielleicht nicht besonders gut gewesen, nicht besonders stark gewesen, weil es sich ein paar Einzelfälle herausgepickt hat, aber keinen empirischen Überblick formuliert hat über das, was die AfD bundesweit so treibt und vertritt.
Und wenn wir zum Schluss das Thema Verbotsverfahren zur AfD nochmal zusammenfassen, können Sie aus Ihrer Sicht nochmal so drei Punkte nennen, warum es demokratische Pflicht ist, nicht nur das Verbotsverfahren zu prüfen, sondern dann auch durch eines oder vielleicht auch mehrere der Staatsorgane, Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat tatsächlich auch einzuleiten?
Ja, die demokratische Pflicht ist, wir haben uns eine Verfassung gegeben, das Grundgesetz, und diese Verfassung ist zu schützen. Und man kann nicht im Grunde genommen die Verfassung mit ihren Grundwerten, den Grundrechten, schutzlos stellen, indem man einfach aus lauter Zögerlichkeit oder Sorge ein Verfahren nicht einleitet. Wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dann muss man, ich sag mal, den Mut haben, dieses Verfahren auch zur Prüfung einzuleiten. Und wenn man das sorgfältig begründet, habe ich keine Angst, dass da was Falsches geschehen wird.